Seelenfutter Folge 97. Vom weinenden Regen, bedrückenden Kindergeburtstagen und einer einmal wiederkehrenden Hoffnung. Gedichte von Ivo Katz, Edwin Bormann und Selma Meerbaum-Eisinger.
Einmal ganz gewiss. Einmal kommen Zeiten wieder mit Hoffnung, die uns einst verließ. Einmal drückt kein Leid uns nieder, einmal ruft es, töte nicht, und das Tränenkrüglein bricht.
Hallo und herzlich willkommen draußen an den Geräten. Ihr seid wieder beim Seelenfutter gelandet. Es sind sehr, sehr innige und wunderschöne Zeilen, die wir gehört haben, und die Stimme habt ihr hier vielleicht nicht erwartet. Aber uns eine riesige Freude, Susanne Gasowski und mir, dass wir heute Kirsten Fehrs bei uns im Seelenfutter zu Gast haben. Liebe Kirsten, herzlich willkommen.
Ja, ich danke euch für die Einladung, lieber Friedemann, liebe Susanne. Danke, dass ich dabei sein darf.
Ja, wir freuen uns sehr, wirklich.
Großartig, großartig. Und uns müssen wir eigentlich hier in diesem kleinen Podcast gar nicht so doll vorstellen, dich aber eigentlich ja auch nicht, weil ein paar Leute dich schon mal irgendwo wahrgenommen haben.
Ja, kann sein.
Ich sag trotzdem, ja, kommt vor. Ich sag ein paar Worte zu dir, weil ich schon sehr besonders finde, dass du hier von der Westküste kommst.
Ja.
Kirsten, geboren, aufgewachsen in Wesselburen. Du bist viel mehr Westküstengewächs als Susanne und ich zusammen.
Aber ganz sicher.
Ja.
So.
Aber
Holla,
so richtig.
Die Waldfee.
Voll und ganz.
Und wir haben so manches Hebbel-Gedicht hier schon miteinander.
Das höre ich gern.
Und da kommst du her und das ist toll. Und bist dann Pastorin geworden. Wir beide haben uns kennengelernt, da hast du im Rendsburger Raum gearbeitet. Mhm. Das ist so lange her, dass ich darüber jetzt nicht weiter sprechen möchte. Es ist schon eine kleine Weile, ne? Mhm. Dann hat es dich nach Hamburg verschlagen als Hauptpastorin und Pröbstin an St. Jakobi und bist jetzt Bischöfin in Sprengel, Hamburg und Lübeck und bist seit ein paar Wochen stellvertretende Ratsvorsitzende der EKD und, da ließe sich viel sagen, aber vor allen Dingen sitzt du jetzt in Hamburg in deinem Büro und hast Lust auf Gedichte.
In der Hafen City sitze ich hier, genau. Und ich finde, dass diese ganze Idee von Seelenfutter so großartig, dass ich dachte, das mache ich jetzt wirklich mal gerne mit euch mit. Zumal ja heute zu einem doch auch sehr ernsten Thema, das mich
ganz
sehr
genau
anspricht und beschäftigt.
Das haben wir uns hier aus dem Kalender gegriffen. Ich will, bevor ich dazu sage, noch eben Susanne dich ganz kurz benennen, Autorin in Tating auf Eiderstedt lebend. Susanne Gasowski und ich bin Friedemann Margot, Pastor in Husum. Also wir beide leben hier an der Westküste und du kommst von hier weg.
Von hier weg, genau. Und komme gern mal wieder hin. Genau.
Wunderbar.
Ja, du bist immer jederzeit eingeladen.
Danke.
Wir haben drei Gedichte ausgesucht, die im Zusammenhang stehen mit dem Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Zu diesem Tag, dem 27. Januar, wird der Podcast ausgestrahlt. Vor 77 Jahren wurde das Konzentrationslager Auschwitz befreit von Soldaten der Roten Armee. Und letzte Woche haben wir gedacht an 80 Jahre Wannsee-Konferenz, bei der das Vorhaben entschieden wurde, systematische Vernichtung des jüdischen Volkes. Das sind alles sehr dichte Tage und ich glaube, sie sind 2022 zu gedenken richtig wichtig. Und deswegen verneigen wir uns heute vor den Opfern. Das machen wir mit drei sehr, sehr besonderen Gedichten. Und wir stellen zu den Gedichten Bibelworte dazu und wollen gucken, wie das auf uns wirkt und hoffen, dass ihr mit uns eine gute Zeit habt, die ihr zuhört.
Und das erste Gedicht, das wir uns heute gegenseitig vorstellen, hast du uns mitgebracht, Kirsten. Und das ist ein Text, also wir schicken uns ja immer gegenseitig die Gedichte zu und der ist mir wirklich wahnsinnig unter die Haut gegangen. Mhm. Wann hast du ihn denn das erste Mal gesehen oder wie bist du überhaupt zu diesem Text gekommen?
Ja, das war im Zusammenhang mit einer Reise nach Prag und zwar interessanterweise mit einer Seniorengruppe, die Biografiearbeit gemacht hat und sich auseinandergesetzt hat, eben auch mit der Zeit 45 und natürlich auch mit den Gräueln des Nazi-Regimes. Und ich bin mit diesen alten Menschen durch Theresienstadt gegangen und Theresienstadt galt ja so als eine Art, das war ja so eine Fassade, die aufgebaut wurde, um dann, wenn Leute von aus dem Ausland kamen und Kommissionen prüfen wollten, was dann an diesen Gerüchten zu KZs dran ist, so dass man sagen konnte, nein, hier ist große Kultur, hier können Kinder malen, hier können Kinder schreiben, eine Kinderoper aufführen. Also gerade die Kinder dort in Theresienstadt wurden nochmal in besonderer Weise so als besonders gebildete, also in einen besonderen Bildungsraum gesetzt. Und von den 15.000 Kindern, das hat uns zutiefst bewegt, die hier dann eine Zeit lang spielten und zeichneten und lernten, sind nur 100 zurückgekommen. Oh mein Gott. Sind also alle nach Auschwitz deportiert worden. Und das Gedicht von Ivo Katz, wo ich jetzt eben gerade die erste Strophe vorgelesen habe, das hat der 11-jährig geschrieben, 1943, und ist dann nur wenige Wochen danach in Auschwitz ermordet worden. Und ich bin dann mit dieser Gruppe von völlig, ja, wie soll man sagen, so aufgewühlten alten Menschen sind wir dann auch in Prag im jüdischen Viertel gewesen. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da gibt es ein Museum mit den Kinderzeichnungen der Kinder, die dort eben sowohl gesehen haben, was alle Erwachsenen gesehen haben, alle Gräuel, die haben gesehen, wie man von den Leichenwagen Brot verteilt hat, wie SS-Männer brüllend die Frauen in den Dreck geworfen haben, haben gesehen und gehört, wie die Menschen geschlagen wurden und getreten in dieser ganzen Fassade. Aber sie haben eben auch das andere gesehen. Also sie haben eben auch grüne Wiesen gesehen und das, was vor den Stadttoren war. Sie haben Tiere, Vögel, Schmetterlinge gesehen und haben sie gemalt, ganz viel gemalt. Und einige haben eben auch Gedichte dazu geschrieben. Und dieses Gedicht habe ich, wie gesagt, in Prag dann das erste Mal gelesen und es hat mich total zu Tränen gerührt. Und dann standen wir da mit dieser Gruppe mit alten Menschen und die haben dann zutiefst bewegt gesagt, dass die Kinder wenigstens noch an was glauben konnten. Dass die so etwas wie eine Hoffnungsmut noch hatten und dass sie die Wochen, die sie gelebt haben, irgendwie noch also eine tiefe Resilienz in sich hatten. Und dass das auch mit dem Glauben zu tun hat. Und man wird bei Ivo Katz nachher hören, dass der sehr eng verbunden gewesen ist als jüdisches Kind, offenbar auch als eines, das die jüdische Religion sehr intensiv gelebt hat mit seinen Eltern. Die Mutter wurde übrigens mit ihm zusammen deportiert und ermordet. Dass diese alten Geschichten von Rettung und von Gerechtigkeit, also das, was im Hebräischen Testament uns so entgegenkommt, auch an einer Hoffnung, die über das Sklaventum und die Unfreiheit hinausdenkt, dass diesen Jungen irgendwie aufgerichtet hat. Das ist schon auch echt bewegend gewesen, muss ich wirklich sagen.
Magst du uns das Gedicht einmal vortragen?
Das geht so. Einmal, ganz gewiss, einmal kommen Zeiten wieder. Mit Hoffnung, die uns einst verließ. Und einmal drückt kein Leid uns nieder. Einmal ruft es, töte nicht. Und das Tränenkrüglein bricht. Einmal kommt der große Tag. Einmal wird aus Wasser Wein. Einmal endet alle Plag. Und die Wunde heilt allein. Einmal wurde auch Josef frei. Von Tyrannen, Sklaverei. Einmal auch Herodes wird sterben, toll vor Wahn und Schrecken. Einmal David, jener Hirt, sein Gewand mit Purpur decken. Einmal wird getroffen hart König Saul, sein Widerpart. Einmal endet jedes Gram und wir schütteln ab das Joch. Tod, Erlöser, komm heran, löse du die Fesseln doch. Gott und Herr, nimm uns doch an, führe uns nach Kanaan. Einmal blüht die Aloe, einmal tragen Palmenfrucht. Einmal spüren wir kein Weh, werden nicht mehr heimgesucht. Einmal gehen wir aus der Welt, dann empfängt uns Gottes Zelt.
Einmal ist das Gedicht überschrieben. Ui, das ist ein Schatz. Und du sagst, 11 Jahre war der Junge, der das geschrieben hat.
11 Jahre war der Junge und wir wissen von ihm ja überhaupt nichts, außer dass er eben im Juli 43 nach Theresienstadt kam und im Dezember 43 in Auschwitz ermordet wurde. Und bei der Mutter, die Marie Katzowa, sieht man in den Aufzeichnungen, es gibt ja tatsächlich die Holocaust auch Opfer Datenbank, wenn man das jetzt so sagen darf. Und da steht dann, wird dann zitiert, was dann in ihren Ausweispapieren stand: Haar und Augenfarbe braun, Nase angemessen. Also diese Gräueltaten und dass es eben 6 Millionen Juden gewesen sind, jüdische Menschen gewesen sind, das ist sozusagen immer so die Faktenlage. Aber die solche Gedichte oder auch das, was uns emotional anrührt bei so einem Gedenktag, sind ja nicht die klugen Worte allein, sondern es sind ja dieses, wenn einem die Erinnerung so nahe rückt.
Es waren und Menschen, alles einzelne Individuen.
Ja, du hast also jedes Kind hat 15.000 Kinder, heißt es einerseits, aber es ist jedes Kind mit so viel Talenten, mit einer Idee, was das Leben sein könnte, mit Hoffnung in diese Welt geboren worden und was das bedeutet, dass wir diese Stimme durch so ein Gedicht auch als Mahnmal haben. Und zwar als eins, das uns emotional heute so berühren kann. Ich glaube, das ist genau das, was Gedenken soll. Dass es eben nicht nur ein Denken ist, sondern auch ein Mitfühlen.
Ja. Ich bleib noch stehen, Kirsten, bei der Äußerung aus deiner Reisegruppe, dass die Kinder diese erstaunliche Kraft haben, zu hoffen und zu glauben. Und das durchzieht dieses Gedicht ja wie ein roter Faden. Diese Hoffnung, das Einmal, das ist das Wort, das sich wirklich einprägt. Einmal wird es anders sein und wird das Grauen und das Unrecht und auch der Tod, sie werden zu Ende sein und es wird etwas Neues entstehen. Und das Unrecht wird sich wenden. Und das ist so kunstvoll durchgeführt.
Für einen Elfjährigen.
Unglaublich.
Ein sagenhaftes Repertoire an Bildern und Motiven aus der Schrift. Übrigens ja sozusagen querbeet, denn da sind ja auch neutestamentliche Motive von dem Herodes und von dem
Erlöser
aus Wasser Wein wird. Es sind einfach die Hoffnungs- und Freiheitsbilder ganz wunderbar aufeinander komponiert in diesem Text.
Ganz beeindruckend. Ja, natürlich hatte ich jetzt eben noch mal vor allem von der Tora aus geguckt, weil es natürlich, also die ersten 5 Bücher Mose, weil daraus ist diese Tradition, die Freiheit aus der Tyrannensklaverei. Das ist sozusagen das Grundmotiv. Und ja, es stimmt, aus dem Neuen Testament mit aufgenommen. Und aber dieses, wisst ihr, am Schluss, wir gehen einmal aus der Welt und dann empfängt uns Gottes Zelt. Ja. Das zeigt ja, dass er gefühlt hat, was auf sie zukommen kann.
Ja, er wird es ja gesehen haben wahrscheinlich.
Genau, er hat, ja, es ist ja, ja, ja im Angesicht, es ist ja, ja im Angesicht dieses, dieser so unglaublichen Menschenverachtung und dass die, diese Ahnung des Todes ein, in ihm ein Bild frei macht, zu sagen, einmal wird es gut sein in Gottes Zelt. Das ist eine, das bewegt mich richtig. Und ich,
absolut.
Ja, ja.
Und es ist in einer, es hat eine solche tiefe Kraft. Gerade wenn wir uns jetzt mit so ernsthaften Themen beschäftigen, wie Holocaust-Gedenken, ist deshalb zu tun, weil auch diese andere Seite da drin steckt. Wir leben von der Erinnerung her in dieser Gegenwart mit einer Zukunft. Und diese Zukunft lehrt uns mit einer die Würde des Menschen immer und immer zu achten. Und zwar unantastbar ist diese Würde, dass sie, dass wir uns das in dieser Gegenwart aufrufen. So.
Dass sie uns, genau, dass uns selbst diese Gegenwart uns das nicht nehmen kann, letztendlich auch die Hoffnung darauf nicht.
Natürlich.
Die Gewissheit dessen nicht.
Ja, ja, und, ja. Und wir haben ja im Moment viel Streit und lauten Ärger. Wir wissen, was von rechten Tendenzen im Moment, also das ist ja, es ist ja durchaus sehr, sehr präsent. Und dieses Holocaust-Gedenken setzt für mich immer wieder frei, dass die Würde eines Menschen in seinem Glauben, in seinem So-Sein, in seiner mit dem, was er als Kind erlebt hat und was er als Mensch für seine Zukunft auch ein Recht hat, leben zu dürfen, dass das absolut unantastbar ist für andere. Mhm.
Ja. Wenn ich nochmal in das Gedicht reinschlüpfe, da finde ich in dieser Kunst, das muss man ja mal sagen, das ist wirklich eine sehr kunstvolle Reihung und Entwicklung von Hoffnungsbildern. In der Mitte, es sind fünf Strophen, und in der mittleren, in der dritten Strophe, auch etwas von einer, wie ich finde, sehr wohltuenden und gesunden Wut oder einer Aggression, die den Herodes dann auch einmal wird sterben sehen, und den König Saul, den Widerpart vom Hirten David, der wird auch hart getroffen werden. Also das gehört in dieses Bild, dass die Peiniger, dass denen auch die Waffe aus der Hand geschlagen wird und dass die Tyrannen auch in die Knie gehen.
Ja,
also das gehört dazu.
Es geht um Gerechtigkeit, Friedemann. Und dieses tiefe Gefühl, dass das werden doch die Kinder gewusst und erlebt haben, und das sieht man auch an diesen Kinderbildern übrigens, dass sie fühlen, wie sehr ihnen das Recht auf Leben genommen ist. Mhm. Und diese Rachegedanken, man kann es ja auch mal ganz klar so formulieren, diese Rachegedanken müssen auch etwas Kräftiges gehabt haben. Also das Wut hat eben auch ist eben auch ein sehr vitales Gefühl.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, und die Strophe danach, die finde ich auch sehr faszinierend. Einmal endet jede Gram und wir schütteln ab das Joch. Tod, Erlöser, komm heran. Also es ist dann schon fast eine Todessehnsucht, und ich finde das so unglaublich, wenn ich mir vorstelle, dass das ein Elfjähriger schreibt und mit uns durch diese eigentlich emotionale Reise geht, von dem, was er sieht, von der Wut, über die Friedemann gerade gesprochen hat, bis hin zu dieser, zu diesem Wunsch der Erlösung und der Gewissheit: Gott und Herr, nimm uns doch an, führe uns nach Kanaan, empfang uns in deinem Zelt. Das ist schon wahnsinnig reif.
Ja, ich finde auch.
Ja, sehr beeindruckend.
Das ist ein wunderbarer Text, und ich vermute, es geht euch, die ihr das hört, genauso wie Susanne und mir, eine so wichtige Entdeckung.
Ja.
Also ein Glück, dass ich diese Zeilen jetzt kenne. Dankeschön.
Bitteschön.
Ja.
Ich bin, kann ich noch was kurz dazu erzählen?
Unbedingt.
Ja, okay. Also es ist mir ja besonders dieses Schicksal der Kinder in diesen Konzentrationslagern nochmal so nachgegangen. Und das hat sich nochmal so verstärkt, als ich in der Nähe von Jerusalem eben in Yad Vashem war. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das Haus der Kinder. Das ist einmal ist ja Yad Vashem selber die Gedenkstätte. Holocaust-Gedenkstätte an sich ist schon ja eine hoch beeindruckende, also ein Erleben des Grauens. Das ist, kann man gar nicht in Worten wiedergeben. Es lässt einen auch wortlos und stumm zurück. Und du kommst dann aus diesem aus dem Museum will ich das gar nicht, also dieser Gedenkstätte heraus und du siehst dann in das Land Israel mit seiner ganzen Schönheit. Also das, es eröffnet sich quasi wieder der Horizont und man atmet dann durch. Und dann gehst du ein Stück weiter und kommst in das Haus der Kinder, so heißt es. Und in diesem Haus der Kinder sind drei Kerzen durch Spiegelungseffekte so vervielfältigt, dass das wie ein Sternenzelt aussieht mit Millionen von Sternen. Und es sind ja 1,2 Millionen Kinder umgekommen, das muss man ja wissen. Und du siehst also diese kleinen Leuchtpunkte, also jedes Sternchen ein Kind. Und hörst dann in Deutsch, Englisch, Hebräisch die Namen, wie Ivo Katz zum Beispiel, wo der Mensch umgekommen ist, wo dieses Kind umgekommen ist. Und das in einer, ja, also ein Kind nach dem anderen. Und du gehst durch und kommst da raus und weißt nie wieder.
Ja.
Nie wieder. Es ist ja immer so ein Wort, das immer wiederholt wird, gerade im Kontext von Gedenken. Aber es ist so, es geht einem so ans Herz. Und seit diesem Erleben habe ich eben auch noch mal in besonderer Weise diese Kinder im Blick. Und gebunden an Prag, das ist also die Generation derer, die das erlebt haben, diese alten Menschen, die damals 1992 war das, glaube ich, da mit mir waren. Und jetzt diese Yad Vashem, also dass wir in Generationen gebunden so emotional wissen, dass Gedenken immer heißt, zu wissen, Gedenken immer heißt, wir sind verantwortlich, dass es ein Nie wieder gibt.
Ja. Ja. Das prägt sich unglaublich ein und ich erinnere mich gut an dieses Haus der Kinder. Es ist so dicht und gleichzeitig hat es eine unglaubliche Schönheit.
So schön.
Dieser ja. Sternenhimmel, der sich dort multipliziert aus den drei Kerzen. Und also jedes Licht steht für eine Welt und für ein ganzes Leben.
Ja.
Und ein Licht steht für Ivo Katz.
Ja.
Susanne, du hast in unserer kleinen Schrittfolge, die wir beim Seelenfutter nun 97 Mal eingeübt haben, die Aufgabe übernommen, ein Bibelwort zu finden. Das ist nun alles andere als trivial, würde ich sagen. Aber es ist dir gelungen.
Ja, ja, ich hab diese Reise versucht mitzugehen mit Ivo Katz.
Schön,
und diese Hoffnung zu spüren, die er dann doch hatte zum Schluss. Und habe das aufgenommen mit den Worten des Propheten Jesaja 40, Vers 31. Und ich glaube, dass es da nochmal... Also das ist sozusagen diese Hoffnung mal verstärkt. Für mich ist es so ein Stärkungswort, ja. Aber die auf den Herren kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden, egal was passiert. Und ich glaube, das hat sich Ivo Katz gewünscht, dass der Herr ihm diese Kraft gibt, das, was ihm bevorsteht. Und was er, und davon bin ich überzeugt, wenn ich mir die vierte Strophe anschaue, er wusste, dass er dem nicht entkommen kann, denke ich. Aber in der Hoffnung darauf, dass danach ihm Gerechtigkeit widerfährt, dass Gott ihn empfängt und alles gut wird.
Mhm. Ja, sehr, sehr schön, das Jesaja-Wort. Und ich glaube, das ist genau dieselbe Energiequelle, aus der dieses Kind dieses Gedicht schreiben kann, die hinter dem Psalmwort steht.
Ja, auch weil es nochmal quasi die Vogelperspektive einnimmt, buchstäblich. Hm. Also es ist auch, glaube ich, die Kunst dieses Kindes gewesen, drüber hinweg zu fliegen, also über das Leid auch die Gedanken fliegen zu lassen. Ja. Und das finde ich, hast du sehr schön, Susanne, in diesem Jesaja-Wort erfasst.
Mhm. Ja, magst du uns das Gedicht noch einmal lesen?
Ja.
Dazu?
Ja. Einmal ganz gewiss, einmal kommen Zeiten wieder, mit Hoffnung, die uns einst verließ. Einmal drückt kein Leid uns nieder. Einmal ruft es, töte nicht, und das Tränenkrüglein bricht. Einmal kommt der große Tag. Einmal wird aus Wasser Wein. Einmal endet alle Plag und die Wunde heilt allein. Einmal wurde auch Josef frei vom Tyrannensklaverei. Einmal auch Herodes wird sterben. Toll vor Wahn und Schrecken. Einmal David, jener Hirt, sein Gewand mit Purpur decken. Einmal wird getroffen hart König Saul, sein Widerpart. Einmal endet jeder Gram und wir schütteln ab das Joch. Tod, Erlöser, komm heran, löse du die Fesseln doch. Gott und Herr, nimm uns doch an, führe uns nach Kanaan. Einmal blüht die Aloe, einmal tragen Palmen Frucht, einmal spüren wir kein Weh, werden nicht mehr heimgesucht. Einmal gehen wir aus der Welt, dann empfängt uns Gottes Zelt.
Ja, vielen Dank dafür. Was für ein wunderbarer Text.
An jeder Zeile könnten wir
Stunden verbringen.
Station machen. Ja. Und lassen es doch jetzt auch wieder los.
Ja.
Oder lassen es nachklingen und gucken auf den zweiten Text. Den habe ich mitgebracht. Genau. Und den will ich euch vorstellen. Er heißt Kinderszene und stammt von dem Schriftsteller Edwin Bormann. Und den, ich tippe jetzt mal, kennt ihr vielleicht auch nicht so genau. Nee. Also ich habe ihn neu entdeckt. Das hängt vielleicht auch mit unserer Westküstengeschichte zusammen. Denn Edwin Bormann ist Leipziger durch und durch gewesen. Mhm. Ein Schriftsteller, der vor allen Dingen gern in sächsischer Mundart geschrieben hat. Die Zitation ist nicht immer ganz einfach, aber ich habe ein hochdeutsches Gedicht ausgesucht. Das also entspannt euch. Er ist geboren 1851 in Leipzig und dort 1912 gestorben. Also wir gehen jetzt zeitgeschichtlich und kulturgeschichtlich ein ganzes Stückchen, drehen die Uhr nochmal zurück, vor die Zeit der Weltkriege, vor die Zeit des Nationalsozialismus und der Shoah. Und trotzdem zielt dieser Text da genau rein. Ich will ein bisschen was zu Edwin Bormann euch erzählen. Der hat also vor allen Dingen viel humorvoll und manchmal satirische Texte geschrieben, war langjähriger Mitarbeiter der Wochenschrift Fliegende Blätter, 30 Jahre hat er da mitgewirkt. Von der Ausbildung her hat er erstmal mit der Architektur versucht und abgebrochen und dann hat er studiert, jetzt haltet euch fest, Naturwissenschaft, Kunstgeschichte, Germanistik und Philosophie, also eher ein bisschen breiter aufgestellt. Und das führt ja im Leben manchmal auch zu gewissen verqueren Theorien. Also er ist nämlich der prominenteste Vertreter der Theorie, dass Francis Bacon im Klarname steht hinter den Schriften von William Shakespeare.
Ach ja.
Also Bacon habe diese Werke von Shakespeare geschrieben, hat sich jetzt nicht durchgesetzt. Stattdessen aber Er hat sich durchgesetzt und das müssen wir jetzt, wir müssen mal sagen, ihm ist natürlich auch viel gelungen. Die Redewendung, jedes Tierchen hat sein Pläsierchen, ist nämlich Titel seines Buches und ist daraufhin in den Zitatenschatz gewandert.
Ach, daher kommt das.
Daher kommt das, wow. Jawohl. 1888 hat er einen Verlag gegründet, also ist nach seinem Studium selbstständig freier Schriftsteller gewesen und hat die eigenen Werke im Eigenverlag rausgegeben und dabei sehr vielseitig gearbeitet, Kinder-, Jugendtheater geschrieben, Operettentexte, Operntexte, Schwänke geschrieben, alles Mögliche und Gedichte. Und so eins stelle ich euch jetzt vor, stammt aus dem Jahr 1893, Kinderszene heißt es. Und ja, zu dieser geschichtlichen Einordnung lässt sich vielleicht noch ein bisschen was sagen. Erstmal stelle ich es euch vor, diese Kinderszene. Morgen zum Geburtstagsfeste lädt sich Käthchen kleine Gäste. Anni Hoffmann, Suse Bayer, Minchen Walter, Doris Schreier, Evchen Müller, Elsa Strauch. Kommt denn das Rebeckchen auch? Was? Rebecca Silberstein? Juden lad ich niemals ein. Gabst du in der Schule nicht Acht, dass sie Jesum tot gemacht? Unser Lehrer meint das, ja. Doch es sagt mir die Mama, und die weiß doch vielerlei, Silbersteins war nicht dabei. Schlichte Kinderseele, du, all mein Herz, es lacht dir zu. Besser wär's um sie bestellt, zöge siegreich durch die Welt deine Friedensmelodei. Silbersteins waren nicht dabei.
Wunderbares Gedicht.
Ja, ganz herrlich.
Kinderszene von Edwin Bormann. 1893, ich will euch noch erzählen, das antwortet auf eine politische Strömung. 1879, also 4 Jahre vorher, hat sich eine lautstarke Bewegung des politischen Antisemitismus in Deutschland formiert. Mhm. Und das ist hier wirklich klar die Fahne dagegen gesetzt, klar Position bezogen in der politischen Auseinandersetzung. Allerdings als dieses Kindergedicht. Mhm. Tja, was sagt ihr?
Ja, mit ganz elegant, also eleganter kann man es kaum machen, finde ich. Ganz ganz schön auf den Punkt gebracht in so einer Alltagsszene und dann mit diesem Satz, den man tatsächlich auch nicht vergisst. Ja, Silbersteins war nicht dabei. Also das ist schon so ganz runtergebrochen. Nee, Kinder, hier geht's nicht. Ja, nicht. Hier geht's wirklich um jeden Einzelnen und jeder Einzelne. Guckt da mal genau hin. Ganz wunderschön gemacht. Sehr. Also man merkt wirklich, er schreibt flott, flotte Hand, lustig, mit so einem Augenzwinkern fast. Mhm. Und dann bleibt's einem so ein bisschen im Hals stecken. Ja, Silbersteins war nicht dabei.
Mhm. Naja, es ist ja sozusagen das Grundmotiv, was dann auch in der Folgewirkung ja so bitter zurückschlägt, dass es eben auch einen Anteil an der theologischen Auseinandersetzung hat. Hast du es nicht in der Schule gehört, dass sie Jesum tot gemacht? Also das ist ja eigentlich mit ein Motiv des Antisemitismus. Und als wir uns jetzt im Luther-Reformationsjubiläumsjahr 2017 damit befasst haben, wie viel Anteile auch Kirche daran hatte, dass antisemitische Gedanken genau in dieser Art eben verbreitet wurden, dann bleibt mir das auch ein bisschen im Hals stecken.
Weil absolut.
Weil, versteht ihr, das ist einfach eine Tradition, die, die ich glaube, immer noch manchmal vorhanden ist, dass das ganz schwer als Gedankengut so herauszubringen ist und das kritisch anzugucken. Und ich bin erleichtert über diese Leichtigkeit da drin, weil Silbersteins waren nicht dabei. Also das ist so auf den Punkt gebracht, dass sie wohl in Golgatha jetzt nicht gerade mal vor Ort waren. Und das mit so einer Suffisanz, die finde ich schon, also das ist eine großartige Komposition, dieses Gedicht.
Ist es, ne?
Ja.
Also in diesem Vers, den du eben beschrieben hast, gabst du in der Schule nicht acht, dass sie Jesum tot gemacht? Also da höre ich sofort die Matthäus-Passion irgendwie.
Ja.
Und dieser Gegensatz, also dieses akademische Akkusativ, mhm. Jesum, mhm. Und dazu tot gemacht, diese Kindlichkeit da drin. Mhm. Also wie Kinder damit auch benutzt werden, instrumentalisiert werden, mhm. mit diesen giftigen, toxischen Lehren, dass die Juden für den Tod von Jesus Christus verantwortlich seien. Mhm. Das zieht sich so durch und es ist in dieser Kindersprache so wunderbar pointiert. Auch davor kommt dann das Rebäckchen auch, diese Verniedlichung. Und die Antwort ist dann ganz schön hart. Was? Mhm. Rebekka Silberstein, Juden lade ich niemals ein. Also diese ganz fein nuancierten emotionalen Kipppunkte, die sind großartig in dem Gedicht. Mhm.
Und es ist die Mama, die Autorität hat, die weiß ja. doch vielerlei. Und das ist so eine Art, dass die Mutter, die steht für dieses Mitgefühl und für eigentlich den Protest.
Ja.
Das finde ich auch. Mhm. Und zwar auch kindgerecht ist. So, dass es wirklich als Friedensmelodie jedem einleuchtet.
Ja, ja, genau. Ja, sie bringt es auf den Punkt, ja.
Super.
Und der Schluss kriegt noch mal so ein bisschen die Moral von der Geschichte. Mhm. Ne? Das ist auch, ich finde, das passt auch zu diesem Genre, dieser leichten Kinderverse, die es nachher aber noch mal sagen, besser wäre es um sie bestellt, zöge siegreich durch die Welt, deine Friedensmittel.
Mhm. Ja. Silberstein war nicht dabei.
Ja. Ja, ganz, wie eingangs gesagt, sehr elegant und gerade auch in diesem Kindergedicht wunderbar verpackt, aber eben auf den Punkt gebracht mit diesem einen Satz. Ja, sehr schön.
Und das 1893, wo natürlich das Kaiserreich durchzogen war von Antisemitismus, na ganz klar. Mhm. Also das gehörte irgendwie zum Grundton. Mhm. Dass da so wache Schriftsteller wie Edwin Bormann, ich finde, so elegant die Klinge führen dagegen. Mhm. Und das demaskieren und nackig machen die Dummheit dieser Hintergründe, das ist doch eine kleine Perle.
Hier. Wunderschön.
Absolut. Ich habe das, als ich das gelesen habe, das war immer so eine Mischung aus amüsiert und also amüsiert jetzt, weil es so clever geschrieben ist, weißt du, mit dieser ganzen Namenreihe am Anfang und die ja doch auch so ein Gegenüber ist zu der Namenlosigkeit der vielen Opfer. Das ist also da kriegt es so eine, das jetzt unter dem Aspekt dieses Holocaust-Gedenkens heute hörst du so ein Gedicht von 1893 natürlich total anders und oder nochmal neu, nochmal mit neuem, mit einem anderen Blick und diese, wie sehr es darauf ankam, jüdische Menschen namenlos zu machen oder am Namen festzumachen, was dieser Mensch zu sein hat. Also Silberstein ist ja klassisch. Und mit dem Namen zu verbinden, eben Zuschreibungen, Verdächtigungen, also alles das, was sich im Raum von antisemitischer Haltung ja auch heute bisweilen abspielt. Und deshalb ist das so hochaktuell.
Ja. Ja, genau.
Kirsten, du hast dazu dann ein biblisches Motiv, ein biblisches Wort gesucht. Magst du uns erzählen, was dir in Sinn kommt dazu?
Ja, mir ist diese Mutter, die kluge Frau Mama, ist mir einfach so nachgegangen, denn sie hält ja quasi das Wertekorsett aufrecht in diesem Gedicht. Und wenn es das, der Wertekanon schlechthin ist eben bei uns in der Bibel die 10 Gebote. Und sie sind im im Deuteronomium, in einem, also im fünften Buch Mose, verbunden mit einer, ja, mit diesem Gebot der Liebe. Also es werden erstmal alle Gebote aufgeführt und dann ist in diesem Vorspann gesagt, und du sollst deinen Gott lieben von ganzer Seele, von ganzem Herzen und mit all deinem Gemüt. Also sozusagen ganzheitlichst. Und dann kommt so eine Passage, wo es heißt, und wenn dein Kind dich fragt, warum das alles, diese ganzen Vorschriften, Gesetze und Bestimmungen, wenn dein Kind dich so fragt, dann sollst du antworten, wir waren Sklaven in Ägypten, aber der Herr hat uns aus Ägypten geführt mit seiner starken Hand. Er hat uns von dort herausgeführt, um uns in unser Land zu bringen. Das ist unsere Gerechtigkeit, dass wir nach seinen Geboten handeln. Und also dieses Festhalten an einem, ja, einem Grundkatalog von Zusammenleben und der Achtung des anderen. Und das ist ja eben in diesen 10 Geboten erfasst. Und dieser Begriff, und wenn dich morgen dein Kind fragt.
Ja, das ist.
Das ist für mich so, so geballt in diesem zentralen Punkt, in diesem Gedicht erfasst.
Ja.
Genau.
Genau. Genau, denn, da bleibt es und weiß, was du zu sagen hast. Ja.
Genau. Und das nochmal weiter auf die aktuelle Situation bezogen. Was ist, wenn dein Kind dich morgen fragt, was hast du getan, so damit diese Gebote gehalten werden, damit dieses Gebot der Nächstenliebe auch Wirklichkeit wird.
Ja, sehr schön. Dank.
Vielen Dank.
Ich danke dir, Friedemann. Es ist ein wunderbares Gedicht, ein Geschenk. Ja,
ja, sehr gerne. Und ich lese es noch einmal zum Abschluss dieses zweiten Stücks. Kinderszene von Edwin Bormann. Morgen zum Geburtstagsfeste lädt sich Käthchen kleine Gäste, Anni Hoffmann, Suse Bayer, Mienchen Walter, Doris Schreier, Evchen Müller, Elsa Strauch. Kommt denn das Rebeckchen auch? Was, Rebecca Silberstein? Juden lad ich niemals ein. Gabst du in der Schule nicht acht, dass sie Jesum tot gemacht? Unser Lehrer meint das, ja. Doch es sagt mir die Mama, und die weiß doch vielerlei, Silbersteins war nicht dabei. Schlichte Kinderseele, du, all mein Herz, es lacht dir zu. Besser wär's um sie bestellt, zöge siegreich durch die Welt deine Friedensmelodei. Silbersteins war nicht dabei.
Tja, sehr schön.
Ja, wunderbar.
Ja, wären doch mehr Mütter so gewesen. Ja, wunderbar. Sehr schön.
Tja, zwei schon sehr besondere Texte haben wir gehört und jetzt legst du noch
jetzt
einen
kommt,
dazu.
Jetzt kommt Susanne. Ja.
Genau, ganz genau. Ja, ich habe natürlich überlegt, was mache ich. Dein Gedicht war ja als erstes da, Kirsten, ein großer Text, wie ich fand. Und ich bin dann fündig geworden bei Selma Meerbaum-Eisinger. Wir hatten sie schon, ich glaube, 2-3 Mal in der Sendung. Und ich finde, sie passt einfach ganz wunderbar auch an den Tag heute, natürlich, oder in diese Sendung heute. Kanntest du sie vorher, Kirsten?
Nee, ich habe sie vorher tatsächlich nicht wahrgenommen. Deshalb bin ich ganz gespannt, was du zu ihr zu erzählen hast.
Ja, sie ist eben auch ein Opfer dieser Zeit. Sie ist im August 1924 in Czernowitz geboren. Ihr Vater ist früh gestorben, wohl kurz nach ihrer Geburt. Ihre Mutter hat dann nochmal neu geheiratet. Sie hat sich mit ihr nicht so gut verstanden, ist dann zu ihrer Großmutter gezogen mit 15 und hat von da ab angefangen zu schreiben. Also auch ganz früh geschrieben, hat ganz begeistert gelesen, Heine, Rilke, Klabunde, und selber auch Gedichte aus dem Französischen, Rumänischen und Jiddischen übersetzt, was ich auch wirklich faszinierend fand. Also, wie früh Ivo Katz mit 11, sie mit 15.
Ja, Wahnsinn. Ja.
Wirklich unglaublich, auch welche Bedeutung Sprache auch hatte. Da 1941 ist sie dann gezwungen worden, mit ihrer gesamten Familie ins Ghetto umzuziehen, also im Ghetto zu leben in Czarnowitz. Und 1942 kam sie dann in das rumänische Arbeitslager Michailovka in der Ukraine und starb dort dann am 16. Dezember 1942 mit 18 Jahren an Flecktyphos. Und sie hat in dieser Zeit zwischen 15 und 18 geschrieben und einen kleinen Gedichtband mit 58 Gedichten hinterlassen. Blütenlese hat sie ihn genannt und hat alles mit Bleistift hineingeschrieben. Und diesen Gedichtband hat sie gewidmet ihrer großen Liebe, dem ein Jahr älteren Liza Fichmann. Und unter ihrem letzten Gedicht, ja, und unter ihrem letzten Gedicht findet sich der Satz, und der hat mich auch sehr berührt. Ich habe keine Zeit gehabt, zu Ende zu schreiben. Das fand ich sehr berührend. Es war klar, sie hätte keine Zeit mehr für das zweite Gedicht. Und sie hat, Fichmann hat das Bändchen, das sie ihm ja gewidmet hat, nach ihrem Tod genommen, ist dann selber geflohen. 1942 hat es dann einer Freundin übergeben, und das ist wirklich abenteuerlich. Dieses kleine handgeschriebene Büchlein erschien dann das erste Mal Ende der 40er Jahre im Privatdruck, damals noch in Israel, und wurde dann erst im Jahr 1980 tatsächlich entdeckt.
Das ist eine Geschichte.
Oh ja, und dann in
das
der
soll raus.
Das sollte raus, das sollte raus, ganz genau. 40 Jahre später, 1980, ist es dann unter dem Titel Ich bin in Sehnsucht gehüllt veröffentlicht worden in der Bundesrepublik Deutschland. Und es gibt eine Neuauflage bei Hoffmann und Campe im November 2015 erschienen. Und ich kann sie wirklich nur empfehlen. 58 wunderbare Gedichte.
Eins schöner als das andere.
Ich finde ja. Und eins davon habe ich uns für heute mitgebracht. Und das geht so. Du, weißt du, wie der Regen weint? Und wie ich gehe, erschrocken bleich und nicht weiß, wohin zu fliehen? Wie ich verängstigt nicht mehr weiß, ist es mein Reich, ist es nicht mein Reich? Gehört die Nacht mir oder ich, gehöre ich ihr? Und ist mein Mund so blass und wirr, nicht der, der wirklich weint? Selma Meerbaum-Eisinger. Ein kleiner Text zu den beiden doch eher längeren Texten vorhin.
Und so dicht und so reif in der lyrischen Kraft. Unglaublich. Ja. Und sie eben auch 17, 18 Jahre alt. Ne?
Genau, sie muss wahrscheinlich, ja, also irgendwann zwischen 15 und 18 war sie alt, als dieser Text erschien, irgendwann in diesen 3 Jahren. Mit ihrem Bleistift in ihren kleinen Gedichtband Blütenlese. Ja, wie viel haben diese Jugendlichen schon erlebt und gesehen, und was für Gefühle kommen in ihnen hoch? Das finde ich, das fand ich bei Ivo Katz schon so Wahnsinn. Wahnsinnig berührend, und eben auch bei diesem Gedicht.
Ja, weil es nochmal so deutlich macht, wie sie sich selbst so in Frage stellt. Also, weißt du, das berührt einen so, dass wenn du so viel Gewalt um dich herum erlebst, dass man in diesem Schmerz, glaube ich, sich selbst nicht mehr verorten kann, wo man hingehört.
Genau. Genau. Wo ist eigentlich, was ist
wo ist? Wo kann ich hin? Wo kann ich eigentlich noch hin? Ist noch irgendwo ein Platz für mich in dieser Welt? Und ist sie in der Nacht oder ist sie am Tag? Und ist es dein Reich oder mein Reich? Ich finde, diese Verlorenheit ist hier so unglaublich nahegehend auf den Punkt gebracht. In diesen ganz wenigen Zeilen fühlst du, wie sie sucht, wo sie leben kann.
Genau, diese Entwurzelung. Ja,
total.
Und bis hin zum ist mein Mund so blass und wirr, nicht der wirklich weint. Also, dass sie selbst das so ein wenig in Frage stellt. Ja, der Regen tropft herunter. Also was ist das eigentlich? Regenwasser? Sind das Tränen oder?
Ja, das vermischt
sind das
sich.
Das Tropfen, so das vermischt sich alles. Mhm. Ja, ja. Mhm. Genau. Und das ist schon, finde ich auch schon sehr, sehr stark. Und diese Heimatlosigkeit, also die Tatsache, dann ins Ghetto zu kommen, dann ins Arbeitslager zu kommen, nicht zu wissen oder zu ahnen. Ivo Katz wird es gewusst haben. Also das hier nimmt kein gutes Ende. Ja, da, genau, und diese Haltlosigkeit, diese Angst, diese Angst spürt man in diesen Zeilen. Das hat mich auch sehr, ich fand auch, das war ein sehr, sehr guter Text, um ihn heute auch nochmal vorzustellen. Denn es genau darum geht's. Was haben wir eigentlich, was ist da eigentlich passiert?
Mich erinnert das an ein Erlebnis in Krakau, als ich in dem da waren wir erstmal in Auschwitz gewesen und haben das gesehen, verarbeiten müssen. Das ist ja schon auch, das geht einem ja wirklich so tief an die Seele. Und wir sind dann im Oskar-Schindler-Museum, das ist relativ neu in Krakau gewesen. Und da hat man dargestellt, wie im Ghetto viele irgendwelche Schlupflöcher versucht haben zu finden, um sich zu schützen. Und das sind dann zum Teil, sieht man das, haben die quasi nachgestellt, dass es zwischen zwei Wänden zum Beispiel so ganz kleine Kammern gab, in denen man irgendwie für sich so einen kleinen Raum hatte, in dem man sich irgendwie geborgen fühlen konnte. Und da gibt es eben auch Geschichten von denen, die dann gerettet wurden von Schindler. Die dann sagten, sie haben den Schmerz, der war so tief, dass sie ihn nicht mehr zulassen konnten, also dass sie eigentlich nur überlebt haben, indem sie sich versucht haben, ein Stück davon loszulösen. Also als würde man ihn von sich wegweisen, damit man nicht daran irre wird.
Ja, ja,
so, weißt du, was ich meine?
Ja, ja, absolut, genau, dass man ihn abspaltet.
Ja. Genau,
das ist ja oft so in der Traumabewältigung, dass man sozusagen abspaltet, ja.
Und dass das nur in so einem Ort stattfinden konnte, in dem die einen Schutz gefunden haben. Also du brauchtest einen Schutzort, damit irgendwann das noch überhaupt aushaltbar war. Und warum ich darauf komme bei der Selma Meerbaum-Eisinger, ist, dass sie wie im freien, sie ist im freien Flug. Also sie kann überall angetastet werden, sie kann überall gesehen und sie ist so schutzlos ausgeliefert.
Sie ist vollkommen schutzlos, ja.
Das kommt so wahnsinnig mir entgegen.
Ja. Genau.
Das und dieses und es gibt nicht diesen einen Ort, wo sie bei sich ist.
Also überhaupt
ist es
nicht.
Ist es mein Reich oder ist es nicht mein Reich? Gehört die Nacht mir oder ich?
Gehöre ich
ihr? Ja. Also da kommt etwas über sie, was ihr die Orientierung und auch irgendwie das bei sich sein nimmt. Und sie droht eben sich selbst zu verlieren. Ist mein Mund so blass und wirr, der wirklich weint. Und dabei ist es eben doch gehalten. Also das ist ja das Unglaubliche. Mhm. Also das ist kein Text von jemandem, die sich verloren hat, sondern die um dieses Gehaltensein ringt.
Ja, ja.
Deswegen
das
schreibt
ist
sie.
Ja, ja, das ist die
Energie.
Sie hat ja die Kraft der Reflexion auch. Ja, ja, sie sieht das selber. Also sie kann, genau, sie hat sich nicht völlig aufgegeben, sondern sie kann es immerhin noch aufschreiben und sich selber so wahrnehmen. Ja, ja, diese Wahrnehmung ist das.
Naja, das ist ja eine Art der Verarbeitung, ja auch bei Ivo Katz, dass das Unfassbare eine Fassbarkeit bekommt. Mhm. Und deshalb sind die Worte so tief und deshalb bewegen die uns so heute. Weil jedes einzelne Wort dazu da ist, auch aushalten zu können, was passiert.
Ja.
Oder sogar bewältigen zu können.
Ich nehme mal ein Stichwort von dir, Kirsten, vom Anfang. Ich finde, darin liegt die Würde dieser Autorin, dass sie sich wahrnimmt, dass sie diesen Fall spürt und in Worte bringt und dadurch wieder bei sich ist. Das macht sie in dieser Situation unglaublich stark. So traurig das ist, so schwer das ist, aber sie gewinnt im Schreiben ihre Stärke und ihre Würde. Vielleicht zurück. Also
gewinnt
auf jeden Fall
sie sich.
Ist sie da. Sie ist total spürbar.
In der Verlorenheit gewinnt sie sich wieder. Ja.
Und dazu hast du ein Bibelwort gestellt, das mich auch sehr gepackt hat, muss ich sagen.
Ja, das ist ein kleines Verslein aus dem Römerbrief. Der Apostel Paulus sagt diese Worte, weint mit den Weinenden. Weint mit den Weinenden. Und ich liebe das so, weil es so sozusagen der Grundtext der Empathie ist, des Mitfühlens, des Mitgehens. Also das gehört für mich in diesen Tag hinein, wenn wir an diese großartigen Menschen denken, die diese Texte schreiben, weint mit den Weinenden. Das ist mehr als nur dabei zu sein, sondern es ist das Gebot der Liebe schlechthin. Dass die Tränen, die Selma Meerbaum-Eisinger beschreibt, dann auch zu meinen werden. Und ich will mal sagen, als ich die Texte gelesen habe, da hat es doch immer mal gekullert. Das ist so. Mhm. Also es rührt an oder es geht auf die Herzhaut, was wir hier lesen. Und dann ist es, glaube ich, dann passt es, dann stimmt es.
Ja.
Und deswegen, ja, denke ich, dieser Paulus spricht da eigentlich eine gute Richtung uns hin. Weint mit den Weinen.
Weint mit den Weinen. Dann lese ich dazu noch einmal Selma Meerbaum-Eisinger. Du, weißt du, wie der Regen weint und wie ich gehe, erschrocken bleich und nicht weiß, wohin zu fliehen? Wie ich verängstigt nicht mehr weiß, ist es mein Reich, ist es nicht mein Reich? Gehört die Nacht mir oder gehöre ich ihr? Und ist mein Mund so blass und wirr nicht der, der wirklich weint? Ja, weint mit den Weinenden. Ja, vielen Dank für diese Sendung. Das ist Seelenfutter, ein wenig anders, aber auch ganz, ganz viel Seelenfutter für mich gewesen heute, muss ich sagen.
Vom weinenden Regen, bedrückenden Kindergeburtstagen und einer einmal wiederkehrenden Hoffnung. Wie schön, Kirsten, dass du dabei bist bei uns und mit uns diese Texte entdeckst.
Das hat mich wirklich sehr bereichert. Ich danke euch beiden von Herzen.
Ja,
und mir ist nochmal so bei diesem Wein mit dem Weinenden der Anfang mit dem, dass das Tränenkrüglein bricht.
Ja.
Ich finde, dass das eine schöne Schlussidee ist, dass dass es drüber hinaus weist. Ja,
absolut.
Es Tränenkrüglein bricht.
Denn die sind ja, Kirsten, die Tränen sind alle gesammelt bei Gott.
So ist es.
Die sind alle aufgehoben und geehrt und irgendwann bricht es und dann einmal wird es anders sein. Vielen Dank.
Ich danke euch
dir, Kirsten,
sehr
für dieses Stündchen, das wir gemeinsam hatten und danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr Lust habt, uns zu schreiben, zu reagieren, vielleicht auch die Texte zu bekommen.
Ja.
Die könnten wir euch schicken.
Sehr gerne.
Seelenfutter@kirche-husum.de. Damit erreicht ihr uns. Wir freuen uns sehr über eure Reaktionen.
Genau. Und wir freuen uns dann auf nächste Woche auf die 98.
Das stimmt.
Sei wieder dabei. Ja.
Dann sind wir dabei. Dann geht's weiter. Und wollen wir schon mal spoilern?
Ja, unbedingt.
Was ist die 100. Sendung? Oder?
100 ist nicht mehr lange hin.
Eben.
Und wir haben gedacht, wenn 100, Kirsten, dann irgendwas machen wir. Also Torte, Säckchen, nee, wir laden uns nochmal einen Gast ein. Und wir haben eine Lyrikerin zu Gast, deren Gedichte wir hier schon zweimal gehört haben. Und du kennst sie vielleicht auch persönlich, Christine Jahn. Mhm.
Ja.
Aus Thüringen und ja. Die jetzt neu
Generalsekretärin. Wollte ich gerade sagen, die kommt einem doch bekannt vor.
Ja. Und sie hat einen wunderbaren Gedichtband rausgegeben, Re-Tango heißt er. Und der zweite Band steht bevor, vielleicht ist er schon draußen, wenn wir die 100 machen. Aber dann ist sie auf jeden Fall bei uns zu Gast und da könnt ihr euch schon drauf freuen.
Ja,
ist nicht mehr lange hin. So.
Das war mir eine wirkliche Freude, mit euch zusammen nachzudenken über die auch ja sehr ernsten Gedichte und zu einem ernsten Anlass, aber wirklich eine schöne Idee, diese Sendung. Macht das bloß weiter.
Ja, also das, uns im Moment trennt uns auch nicht.
Ja, super.
Das sieht so aus, dass wir hier noch ein bisschen zusammenkommen. Gut. Also alles Liebe dir nach Hamburg und euch zu Hause an den Endgeräten und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche, bis dann.
Tschüss. Bleibt behütet. Tschüss.